What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute ist Ann-Sophie Sell mein Gast. Sie war viele Jahre in großen Kreativagenturen unterwegs, hat als Head of Creative und später Geschäftsführerin die Performance-Agentur Advertase mit aufgebaut und ist seit 2025, also noch super frisch, CEO bei Intermelt, einem der spannendsten Player im Bereich Social Media und Influencer-Marketing. Ann-Sophie steht für einen datenbasierten, kreativen und, wie ich finde, hochgradig praxisnahen Zugang zu Social Performance, also genau das Thema, das wir heute gemeinsam entschlüsseln wollen, nämlich die Frage, was macht Social Advertising heute wirklich erfolgreich? Wie stellt man sich als Agentur in dem Bereich auf? Welche Rolle spielen Kreation, Daten und Tech dabei? Und was plant Intermelt vielleicht noch so in der Zukunft? Genau, all das beleuchten wir, liebe Ann-Sophie. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist und wir ein bisschen über den Teller anschauen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf. Freue mich auf das Gespräch.
Ich habe ja eben schon mal angekündigt oder so angerissen, wie dein Weg aussah. Und vielleicht magst du das nochmal so ein bisschen erzählen, was dich gereizt hat nach der Erfahrung in Kreativagenturen. Damals, 2022, war das ja, glaube ich, bei Advertase einzusteigen, die ja erst 2 Jahre vorher, also 2020, gegründet wurden. Wie kam es dazu? Was hat dich gereizt und was hast du dann vorgefunden, was dich vielleicht auch überrascht hat, weil es ja schon auch nochmal eine ganz andere Prägung ist?
Ja, erzähle ich gerne ein bisschen was drüber. Ich glaube, ich starte mal so mit meinem eigenen Startpunkt. Kommunikationsdesign studiert an der Mothesius Hochschule in Kiel, also sehr praxisnah, noch in der Buchbinderwerkstatt. Wir waren da zusammen mit Architekten, Industriedesignern und Künstlern. Und irgendwie war in der Abgrenzung von Anfang an ziemlich wichtig, also mir zumindest, dass ich nicht Kunst studiere, sondern Kommunikationsdesign. Also dass ich Dinge gestalten möchte, die ein Ziel haben und die irgendwie was erreichen möchten. Und ich bin dann eigentlich zufällig über ein Praktikum das erste Mal in die Publicis-Gruppe gekommen und war da Praktikantin in der Dialog-Marketing-Abteilung. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil die einzigen waren, die wirklich genau wissen konnten, wozu das führt, was sie eigentlich tun. Also die wussten genau, wenn wir Mailings rausschicken, wie viele Leute reagieren. Das hört sich jetzt so an, als wäre es hunderte Jahre her. Es sind so knapp um die 20, würde ich sagen. Aber damals war das einer der Bereiche, in denen man schon messen konnte, wie das, was man als Kreativer sich ausdenkt, wirklich wirkt. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert. Also ich habe auch Mathe- und Kunstleistungskurs gehabt zum Beispiel. Weil ich das schon immer spannend fand, wie ist so diese Wechselwirkung. Naja, und dann viele Jahre später nach Stationen in eben so den Kreativagenturen, die man auch so als Kreativer einfach durchwandern möchte, um auch sich selber zu messen und zu challengen, war ich ja wieder eine ganze Zeit auch in der Publicis-Gruppe und durfte da viele tolle Accounts betreuen und viele spannende Themen machen, national und international. Wir haben dann Social Media immer stärker aufgebaut. Und ich habe mich so gefragt, was ist denn so das Nächste? Und wollte irgendwie was bisschen anderes machen. Habe dann auch versucht, so ein bisschen quer zu gucken, was geht auf Unternehmensseite, was kann man vielleicht aus der Werbeindustrie raus. Und in dem Zeitrahmen haben mich diese beiden Gründer angesprochen und haben gesagt, Mensch, wir finden das ganz spannend, was du hier so in deinem CD irgendwie gemacht hast und was du so erzählst über LinkedIn, solche Formate. Weil wir haben eigentlich eine Performance-Agentur gegründet und merken gerade, dass Performance absolut abhängig ist von dem Creative. Mhm. Von Creative haben wir aber keine Ahnung, haben die gesagt. Jetzt brauchen wir jemanden. Wir haben hier Pläne, wir haben große Pläne. Wir wollen wachsen, wir wollen den Markt durchaus auch mit antreiben. Wir brauchen jemanden, der das kann und der für uns Creative aufbauen kann. Und da habe ich dann gedacht, das finde ich spannend, nachdem ich viele Jahre in großen Strukturen war, wirklich auch eine Agentur mit aufzubauen, von Anfang an sozusagen ein Team aufzubauen und eine Struktur zu bauen, in der alles, was ich so an Erfahrung auch gesammelt habe, ich umsetzen kann, mit den Kollegen zusammen ein Umfeld bauen, wo man so arbeiten kann, wie ich das zeitgemäß und gut fand und wie wir auch innovativ arbeiten konnten. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Und deswegen war dann irgendwie der nächste Schritt doch auch folgerichtig, eben zu sagen, so, aber ein Wachstum aus eigener Kraft, ne, das ist schon auch ganz schön mühsam. Und da kommt man auch immer wieder an so Grenzen, wo man merkt, so, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen, braucht es eigentlich ein anderes Investment, eine andere Power. Und das war eben der Zeitpunkt, wo wir dann überlegt haben, wie können wir Wachstum sozusagen nicht mehr aus uns selber heraus erzeugen und uns eben vergangenes Jahr dann entschieden haben, den Weg zu gehen mit der Intermelt. Und da eben wieder ein Umfeld zu haben, in dem Social Media mit Vollgas vorangetrieben wird, wo wir ein sehr ähnliches Mindset vorgefunden haben, einen sehr, sehr ähnlichen Anspruch auch an die tägliche Arbeit und eine sehr deckungsgleiche Kultur, sage ich mal. Also wir konnten da sehr einfach anknüpfen und eben gemeinsam diese Ambition, so den State of Social zu shapen, ne, das ist so immer so die, ja, unsere Haltung, unser Anspruch, das eben gemeinsam voranzutreiben und da auch inhaltlich, sage ich mal, dieses Creator-Centered Denken zusammen auszubauen. Und da arbeiten wir dran und das ist natürlich mega spannend.
Du hast eben gesagt, also so Wachstum aus sich selbst heraus ist ja gar nicht so leicht, wie das manchmal so klingt. Mhm. Und das war dann letztlich auch der Anstoß zu überlegen, können wir uns einen Partner suchen? Es ist ja dann eine strategische Partnerschaft, ein integrierteres Zusammenarbeiten. Genau. Was hattet ihr den Eindruck, was daran war schwierig, dass ihr das nicht hättet selber angehen können? Also geht es dann um Tech-Investitionen, die irgendwann den Rahmen von dann auch einem neu gegründeten Unternehmen sprengen? Oder ist es der Zugang zu größeren Kunden, die so eine gewisse Skalierbarkeit auch, weil nun, wenn man auf mehreren kleinen Etats ist, ist es halt immer anstrengend und dann bröselt einer weg, man muss wieder einen neuen holen. Mhm. Da gibt es ja mannigfaltige Gründe, warum man sich da auch Partnerschaften sucht. Wie war das bei euch?
Ja, ich denke, das ist am Ende immer so ein bisschen so ein Mix aus allen diesen Komponenten, ne? Und ich könnte jetzt gar nicht rausarbeiten, welcher war für uns der größte Grund, sondern tatsächlich eigentlich so der Schritt, wo wir gemerkt haben, wir sind jetzt ein starkes Team, wir können das, was wir können, sehr, sehr gut. Aber wir merken eben, um den nächsten Schritt zu gehen, an größere, mit größeren Accounts, auch sozusagen mit mehr Automatisierung, mit mehr technologischer Innovation und so weiter, das erfordert schon ein massives Investment, was dann von einem bis dahin immer sozusagen ohne externe, auch finanzielle Mittel gebauten Startup. Ja, wo man sich halt fragen muss, was machen wir jetzt, ne? Wie gehen wir da weiter? Und das war auch ein Zeitpunkt, wo eben die Gründer gesagt haben, boah, irgendwie ist dieses Kapitel auch so ein Stück weit zu Ende erzählt für sie. Und wir dadurch eben auch diese Transformation in der Geschäftsführung vollziehen konnten und gesagt haben, das ist der richtige Zeitpunkt, wirklich uns ja mit einem Partner zusammenzutun, die eben eine massive Tech haben, die extrem stark in diesem ganzen Data-Driven-Bereich sind, den wir auch im Team sozusagen stark vorangetrieben haben, um da eine gemeinsame Basis zu schaffen, um wirklich auch diesen Anspruch von, wir sind nicht ein Nischendienstleister, sondern wir agieren wirklich in Social sozusagen in alle die Bereiche hinein, die es braucht, um Marken erfolgreich zu machen, um uns das eben zu ermöglichen.
Mhm. Und sag mal, also andersrum, was hat sich Intermelt von euch versprochen? Also wie kann man sagen, ist das Angebot ein Stück weit komplementär oder vielleicht auch welche Kompetenzen, die es vorher nicht so stark gab oder in der Ausprägung, sind dann neu hinzugekommen für Intermelt?
Das ist, denke ich, gespiegelt, quasi das Gleiche. Insofern, als dass Intermelt ja wahnsinnig stark im Bereich Influencer ist und auch, denke ich, sehr dominant im Markt, da eben eine Tech mit der Plattform aufgebaut hat, wahnsinnig hohes Wissen und Verständnis hat über die Social-Kanäle und das eben umsetzt in Influencer-Kampagnen, in klassische Social-Media-Kanalbetreuung, in Data-Consulting-Lösungen. Aber eben dieser Bereich Paid und Performance, den wir aus unserer Überzeugung, und da sprechen wir bestimmt auch gleich nochmal drüber, eben nicht davon trennen kann. Ne? Also es ist nicht mehr die Zeit, in der man auf der einen Seite sozusagen über Markenentwicklung spricht und auf der anderen Seite über Media Invest, sondern das muss verzahnt gedacht und auch umgesetzt werden. Und da eben gesagt hat, da wünschen sie sich mehr Expertise. Und wenn wir das zusammenbringen, können wir wirklich sagen, wir haben hier einen holistischen Blick auf Social Media. Wir sind in allen Bereichen, die Marken brauchen, um da erfolgreich zu sein, wirklich gut aufgestellt und haben Experten in den Teams, die das auch, sozusagen, wenn wir die an einen Tisch bringen, gemeinsam wirklich auch holistisch beraten und umsetzen können. Und da sind natürlich ganz unterschiedliche Größenverhältnisse, ne? Aber so haben wir da, konnten wir da ein Team ergänzen, eben in einer Nische, die es vorher auch in der Weise und in der Tiefe Intermed nicht umsetzen konnte. Und so betrachten wir uns heute, wie gesagt, so als diesen One-Stop-Social-Shop, ne, wo man quasi einmal hin alles drin findet, was man braucht, um wirklich als Marke in den Socials erfolgreich zu sein.
Wie viele seid ihr in dem Intermed-Setup heute?
Roundabout 250.
Mhm. Ja, das ist natürlich auch eine echte Ansage. Ne? Aber Ann-Sophie, du hast eben, als hättest du auf meine Notizen gespickt, eigentlich eine ganz wunderbare Überleitung geschaffen. Denn tatsächlich hätte ich jetzt so ein bisschen tiefer eintauchen wollen in diese Frage. Ne? Brand Performance, also ich glaube, ich habe jetzt zumindest lange niemanden mehr gehört, der gesagt hat, es gehört total getrennt oder das eine ist wichtiger als das andere. Aber du hast ja eben auch gesagt, es geht eigentlich um einen holistischen Blick auf Social Media. Du sagst, Social ist das neue Leitmedium und wir müssen irgendwie Markenführung, Markenentwicklung und Performance gleichermaßen bis hin nachher zu Paid Commerce ja auch irgendwie ganzheitlich denken. Wie ist da euer Ansatz, dass das gelingt oder was ist dir dabei besonders wichtig?
Also, um es vorwegzunehmen, ich glaube, diesen einen richtigen Ansatz jetzt für Marken, den gibt es wahrscheinlich noch nicht. Ne? Dieses Rezept kann ich jetzt nicht in 3 Schritten hier erklären, aber
das ist auch nicht die Erwartung, das hätte mich jetzt auch total.
Ja, genau, das wäre ein bisschen dran
verrät, hätte mich überrascht.
Das stimmt, aber also was uns halt total wichtig ist, und ich denke, das wird auch gerade sehr, sehr sichtbar in einer global, auch wirtschaftlich eher unsicheren Gesamtlage, ne? Am Ende muss es Marken darum gehen, wenn sie erfolgreich am Markt bleiben wollen, Business zu machen. Das ist einigermaßen klar. So, früher oder später müssen Menschen Produkte annehmen und kaufen, sonst funktioniert es nicht. Und andersrum ist eben Social Media nicht mehr das Spielzeug von den Kindern, die nachmittags Langeweile haben, sondern ist Social Media eine absolut zentrale Informations- und Entertainment- und Kommunikationsplattform geworden. Also ich denke, man spricht immer so über, zumindest wenn man dich Teenager im Haus hat, wie viel Screentime am Tag ist so gesund, ne? Und dann guckt man mal auf sein eigenes Handy und dann ist es gar nicht so weit weg, dass im Durchschnitt eben bundesweit da viele Stunden täglich sozusagen in den Socials verbracht werden. Und das ist ja, also das ist eine Entwicklung, die lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen. Man kann also sagen, Social ist ein Stück weit Leitmedium geworden. Und deswegen, wenn man das jetzt zusammenbringt, müssen Marken erkennen, dass sie eben in Social zum einen natürlich die Chance haben, wirklich eine Beziehung zu ihren Kunden und Kundinnen aufzubauen, weil das eine Plattform ist, auf der man kommunizieren will, auf der man offen ist, auch für Austausch, ne? Also wann ist man früher an einem Plakat vorbeigegangen und hätte darauf reagiert? Vielleicht, indem man kurz irgendwie mit der Wimper gezuckt hat oder so. Aber das ist ja eine total tolle Chance für Marken, wirklich in den Austausch mit ihren Zielgruppen zu kommen. Und gleichzeitig müssen sie natürlich verstehen, wie sie die Plattform sich so zunutze machen können, dass es am Ende auf das große Ziel Business hin auch einzahlt. Und da sprechen wir halt viel darüber, dass eben auch Performance nicht mehr nur Sales-Performance bedeutet. Wir haben neulich ein Webinar dazu gehalten, habe ich zusammen mit Maurice, unserem Gen Z-Lead, gesprochen und wir sind mal eingestiegen in, wie eigentlich Performance für die Gen Z funktioniert. Und da zeigt sich durchs Brennglas, was man insgesamt beobachten kann, dass die Gen Z zum Beispiel, die fühlt sich zur absolut überwiegenden Mehrheit von Marken in Social überhaupt nicht angesprochen. Die fühlt ihre Bedürfnisse und ihre Themen überhaupt nicht repräsentiert. Mhm. Also nur 12,5% sind das etwa.
Was glaubst du, woran das liegt? Ist das die Art und Weise, wie die Werbemittel gedacht werden? Also eben nicht plattformnativ?
Genau, und da kommen wir jetzt direkt zu deiner Frage. Wenn man nämlich dann sagt, als eine große Marke, ich habe hier ein Produkt und ich mache eine Kampagne und denke mir einen super tollen TVC aus und dann schneide ich den runter für Social und baller den in TikTok. Mhm. Ja, dann hat es halt
viele,
mit der,
das machen? Ist das
dann hat das Warnung? Mit der nativen Kanalnutzung sozusagen der Audiences einfach nicht viel zu tun und dann zielt das sehr oft daran vorbei, ne? Mhm. Und das ist eigentlich total schmerzhaft und weil ich denke, in der Theorie verstehen wir das alle und werden jetzt auch alle, die das hören, nicken und sagen, ja klar, ist so logisch, macht ja kein Mensch, ja doch. Mhm. Also ne, die großen Budgets werden halt sehr oft immer noch genauso gedacht. Und da gehen die halt den anderen Weg und sagen, Leute, wenn wir mit Generationen sprechen, deren Hauptmedium Social ist, dann müssen wir Social First denken. Dann müssen wir verstehen, was die in diesen Kanälen suchen und was sie dazu motiviert, wirklich auch sich zu öffnen und sich auf Themen einzulassen. Und dann müssen wir uns auch sozusagen in diese Communities und in diese Talks, die da stattfinden, halt reindenken und arbeiten. Und das ist nicht, was man mal mit einer Kampagne macht und dann ist es wieder weg. Ne? Und deswegen ist sozusagen diese ganze organische Arbeit auf den Kanälen extrem wichtig, weil man sich darüber halt dauerhaft sozusagen in solchen Communities seinen Platz schafft. Mhm. Und gleichzeitig kann man natürlich, wissen wir auch alle, dass Follower nicht mehr die Größe ist, an der man halt Erfolg bemisst. Ne? Mhm. Weil das jetzt nicht wirklich eine Aussage darüber hat, welche Relevanz hast du für deine Zielgruppe? Warum, also wie wichtig ist das, was du ihnen beiträgst zu ihrem Leben? Wie gerne sehen sie das? Ja, was löst das in ihnen aus? Und
was sind denn Metriken, Ann-Sophie, wenn du das jetzt ansprichst, auf die du setzen würdest, die du wirklich für relevant hältst, weil ich habe auch immer den Eindruck, gerade wenn man nachher so Caseboards sieht, wenn man eine Jury ist und Cases bewerten soll, dann werden einem irre viele Zahlen, die alle gigantisch sind, um die Ohren gehauen. Ich weiß auch manchmal nicht, ob das dann wirklich über die Qualität der Beziehung mit den FollowerInnen wirklich eine sinnvolle Aussage trifft. Also auf was achtet ihr, was ratet ihr auch euren Kunden, bevor sie auf ein Dashboard gucken mit 100 KPIs, wo keiner mehr einen Überblick hat?
Auch wieder nicht so eine ganz einfach zu beantwortende Frage, ne? Und da finden auch Kunden und Marken ihre eigenen Lösungen, was zum Teil durchaus auch berechtigt ist, weil eben der Zugang zu dem Endziel, sozusagen Kunden zu gewinnen und zu binden, der verläuft natürlich jeweils ein bisschen anders. Aber was man schon sagen kann, ist, dass wir halt in diesem Bereich Awareness, also wenn der Kunde ein potenzieller Kunde einen Erstkontakt zu einer Marke hat, dann ist erstmal im Prinzip der KPI für alles, was auf die Marke einzahlt oder am Ende auf den Sales, genau der gleiche. Ja, es geht darum, überhaupt erstmal diese Tür aufzumachen und gesehen zu werden und das mit einer Emotion zu verbinden. Und das kann man natürlich messen an so ganz einfachen Dingern wie einer Scrollstopper-Rate oder einer Hook-Rate oder natürlich auch Views, ne? Und dann kommt so, wenn potenzielle Kunden sich eher ein bisschen in das zweite oder dritte Mal was angucken, ne, so ein klassisches Consideration-Phasen-Thema, kommt natürlich die Interaktion. Also wie viel Interaktion kann ich messen und was hat die für ein Sentiment? Also ist das einfach nur ein Check oder hat das irgendwie wirklich was ausgelöst in den Leuten? Bis hin zu View-Through-Rates und so weiter. Also wie lange bleiben die Leute dran? Was bedeutet das wirklich für sie? Ne? Oder wie zufällig ist nur so eine Begegnung? Das sind dann schon so Click-Through-Rates und auch Cost per Click und so weiter, Metriken, die wir uns angucken. Am Ende, sage ich mal, um das so ein bisschen zu framen, worüber wir gerne sprechen, ist eigentlich zu sagen, wir gucken uns, wenn wir Performance-KPIs angucken, zum einen die Brand-Performance an und zum anderen eben die Sales-Performance. Und das unterscheidet sich sowohl vom Produkt, was man anbietet oder ne, von dem Ziel, was man im Prinzip hat in seiner Kommunikation, als auch dann ja von den Audiences und so weiter, wie lang diese Wege sind. Am Anfang sind sie sehr deckungsgleich, deswegen nochmal das verzahnte Denken, ne, und dieses auch durch die gleiche Brille da drauf gucken ist total wichtig. Und dann lösen die sich natürlich so ein bisschen voneinander. Ne? Also dann wird eine Brand-Performance vielleicht eher darin bemessen, wie oft guckt jemand meine Assets an, wie viele Kommentare kriege ich, was findet auch unter den Kommentaren statt, ne? Also da gehen wir auch total tief rein in der Recherche, wie wird auch wieder auf Kommentare reagiert, weil das einfach zeigt, dass wirklich eine Community irgendwie angezündet ist von dem Thema, ne? Das sind dann so Metriken, die wirklich eher halt über die Markenbeziehung eine Auskunft geben und das andere löst sich da dann im Prinzip raus und wird irgendwann greifbar in so Sales-Performance-KPIs, die dann eben stärker an der Customer Acquisition Cost oder so münden. Ne? Wir haben dann einen Score entwickelt sozusagen selber, um dem auch nochmal eine Greifbarkeit zu geben, der eben Marken wirklich auch über die Zeit gerade diese Brand-Performance ein bisschen greifbarer macht, weil das eben was ist, was ja, wo man lange so dachte, eben Follower ist cool, ne? Oder so diese erstes Level Engagement KPIs. Und da merken wir eben schon, das verändert sich auch in den Socials. Da muss man schon so eine Ebene tiefer einsteigen. Dann kriegt man die deutlich wertvolleren Aussagen auch über, ja, wie wirklich das Sentiment ist.
Und sag mal, dieser Score, den ihr entwickelt habt, der speist sich sozusagen aus vielen unterschiedlichen KPIs und führt dann letztlich zu einem, zu einer Metrik, die für euch eine zentrale Aussage für den Erfolg der jeweiligen Social, ich sag jetzt mal, Kampagne ist es ja gar nicht, ne? Weil du hast ja schon gesagt, zu Recht, auch eine massive Bespielung im Mountbereich.
Genau, also wir betrachten das sozusagen in zwei verschiedenen Perspektiven. Zum einen eben auf sozusagen die dauerhafte Präsenz auf den Kanälen, also das, was man jetzt klassisch als organische Postings oder Kanalaktivitäten beschreiben würde. Und zum anderen eben schon sehr stark auf Influencer nochmal, was die in ihren Aktivierungen wirklich auch bewegen können. Und wie Marken Influencer wirklich auch benutzen, um als Marke bedeutender zu werden. Das sind so diese beiden Perspektiven, die wir da ausarbeiten. Und die speisen sich, genau wie du sagst, aus verschiedenen Einzelmetriken, die aber so in die zweite, dritte Ebene gehen. Also sind die Reaktionen auf Kommentare, ne? Wie tief bist du wirklich verankert in den Communities? Wie sind die konnotiert? Reden die Leute eigentlich nur über den Sport oder wirklich über dein Produkt? Auch solche Dinge, ne? Und dann gewichten wir die eben auf Basis von jetzt vielen Jahren Daten sammeln und vielen, vielen Kanälen, die da eben mit einfließen, auf Basis ihrer Relevanz und haben so diese Scores ermittelt. Genau. Also wir haben da ein Data- und Consulting-Team, ne, das ist wirklich auch sehr, sehr wissenschaftlich. Wir haben da einen Professor, Doktor im Team, der sich wirklich den ganzen Tag auch damit beschäftigt, wie man das wissenschaftlich auch definiert und richtig eben auch ermitteln kann. Super, super spannend. Der könnte hier auch locker eine Stunde drüber reden, was er da den ganzen Tag macht.
Ja. Also, das führt mich fast automatisch zu der Frage nach der eingesetzten Technologie, ne? Also, welche Art von Technologie nutzt ihr einerseits? Weil so kamen wir ja vorhin drauf, ne? Du hast von deinem JZ-Kollegen erzählt. Wir haben über Communities gesprochen und darüber, was die Zielgruppe eben tatsächlich wirklich beschäftigt. Wie kommt man auf Insights? Also, wie geht ihr vor im Bereich Social Listening, um eben, sag ich mal, auch strategisch Insights herauszuarbeiten? Und wie ist dann das Plattformdeck? Weil gerade diese Score und die Metriken dahinter, das muss ja maximal automatisiert zusammenlaufen und eigentlich in Realtime abbildbar sein. Also wir sprachen ja vorhin auch über die nötigen Tech-Investitionen. Also ich glaube, das könnte jetzt die Hörerinnen und Hörer sehr interessieren, was ihr da nutzt, wie ihr aufgestellt seid, was deine Erfahrungen damit auch sind.
Ja. Wo fange ich jetzt an? Also ich denke da über die Relevanz und die Bedeutung dieses Verständnisses, das hast du ja auch gerade nochmal rausgearbeitet, da sind wir uns total einig. Und das haben eben die Gründer von Intermate sehr, sehr früh erkannt und deswegen eigentlich von Anfang an extrem stark investiert in eine eigene Tech. Das heißt, wir nutzen eben für Datenerhebung natürlich viele Tools, die es gibt für Strategen, ne, die veröffentlicht werden und da zugänglich sind. Wir haben aber eben vor allem eine eigene Tech und ein eigenes Tool entwickelt, jetzt in den letzten bald 10 Jahren, das uns eben ermöglicht, extrem tiefe Recherche in den Socials zu machen. Und da gibt's, da haben wir über die Jahre sozusagen natürlich auch, wie du sagst, Automatisierungen integriert. Wer mit uns als Kunde zusammenarbeitet, der kennt das, weil wir eben über dieses Tool zum einen unsere Influencer-Auswahl betreiben. Das heißt, wir können sehr genau verstehen, für welche Marke, welche Charaktere auch die richtigen sind und das matchen. Wir können das darüber komplett sozusagen auch abwickeln und handeln mit unseren Kunden. Und da haben wir inzwischen natürlich auch KI implementiert, die uns eben noch besser hilft, zu verstehen, worüber wird gesprochen, wer ist das, wie intensiv ist das. Und das geht eben so weit, dass wir inzwischen in diesem Tool, das habe ich in der OMR Masterclass auch gezeigt, sozusagen verstehen können, nicht nur, worüber sprechen die Leute. Also wir können nicht nur Text analysieren in Subtitles oder Kommentaren, sondern wir können wirklich auch das dargestellte Bild analysieren. Und das gibt uns eben schon eine extrem tiefe Kenntnis darüber, ne, was auch zum Beispiel Ästhetik in Communities bedeutet. Also das sind ja so Aspekte. Mir persönlich, ich bin da gar nicht so tief drin, ne, aber ich habe es ja angesprochen, also meine Teenage-Töchter, die zeigen mir da schon manchmal, was so, ne, in ihren Communities und so weiter, wie da auch so Looks definiert sind. Und das ist halt total wichtig, das zu verstehen für Marken. Und ich glaube, keiner von uns kann den Anspruch haben, das immer alles selber zu recherchieren. Aber deswegen ist eben die Technologie wichtig, dass wir da wirklich ein tiefes Verständnis aufbauen können und das nicht nur aus dem Bauch heraus oder aus einer Beobachtung, sondern eben auf Datenbasis wirklich sehr genau identifizieren können, wer sind die richtigen Influencer? Was sind die Themen, die die potenzielle Audience wirklich interessiert? Wie müssen wir mit denen auch sprechen? Ne? Also so eine Lingo ist auch total entscheidend, dass man eben Worte ja zum Teil auch anders einsetzt, als wir sie vielleicht landläufig im Sprachgebrauch nutzen und die dann ganz anders konnotiert sind. Das sind alles so kleine Dinger bis hin zu Emojis, die eine andere Bedeutung bekommen, weil sie von bestimmten AbsenderInnen eingesetzt werden und so weiter. Ich glaube, das kann keiner von uns sozusagen alles im Blick haben. Dafür brauchen wir die Tech. Und die hilft uns eben wirklich, das extrem gut zu verstehen und für jeden Kunden sozusagen auch individuell da die relevanten Themen rauszuziehen.
Und sag mal, jetzt kann sich natürlich nicht jeder eine eigene Tech bauen oder bräuchte wahrscheinlich auch Jahre, bis er wieder an dem Stand ist, wo ihr heute seid. Gibt es Tools, die frei verfügbar sind, also natürlich als Software as a Service oder ähnliche Modelle, wo du sagst, die sind wirklich gut, also mit denen lässt sich in dem Bereich extrem gut arbeiten, sei es jetzt Creator-Auswahl oder auf der anderen Seite dann auch Social Listening, dass man wirklich in die Sentiments tief eintaucht und eine qualitative Analyse machen kann?
Also da gibt es auf jeden Fall Tools, die, das wäre ja Quatsch jetzt zu behaupten, wir sind die Einzigen, die das können. Ne? Und ich wahrscheinlich gibt es auch viele, die sagen, wir können das mindestens genauso gut. Ich denke, man kann sich da schon auch mit verschiedenen Quellen ein gutes Set zusammenbauen. Ja, was ich so nicht kenne, ist eben ein Tool, was sozusagen alle diese Dinge in einer Benutzeroberfläche und deswegen eben auch in der Geschwindigkeit und in der umfassenden Tiefe sozusagen darstellen kann. Das ist mir jetzt nicht bekannt am Markt. Das kann natürlich sein, dass andere gerade große Player, ne, man liest ja auch von verschiedenen Deals im Moment. Natürlich, jeder möchte diese Datengrundlage sozusagen schaffen. Da wird es bestimmt welche geben, die sagen, das können wir mindestens genauso gut. Ich denke, die Tools, die es am Markt gibt, die sind für Einzelbetrachtungen bestimmt auch sehr hilfreich. Ne? Es gibt einige Influencer-Plattformen, die auch gute Filterfunktionen haben. Es gibt bestimmt auch einige Datentools, die das, was man in den Kanälen so rauslesen kann, gerade auch im Performance-Bereich sozusagen gut zugänglich machen, ne, und auch plakativ darstellen, so dass man da schon verschiedene Quellen hat, die man auch, sage ich mal, zu einem Set zusammenbauen kann. So in der Gänze kann ich dir jetzt nicht noch zwei, drei andere nennen,
die das gleiche tun. Das war auch nicht, weil so habe ich es auch verstanden, ne, dass ihr euch, das ist ja ähnlich wie jetzt mit den AI-Tools, ne, du kannst natürlich jedes für sich nutzen, aber so richtig Spaß macht es ja erst, wenn du, weiß ich nicht, durch
verstehst, Make, wie du die zusammenknüpfst,
die Dinge zu integrieren und dann irgendwie auch Automatisierung herzustellen, die dann eine gewisse Kette anstoßen.
Ja.
Da bin ich total bei dir. Also sag mal, was ich noch spannend finde, ne? Du hast ja eben auch gesagt, man sucht sich einen Creator, dann guckt man, was die Community interessiert als Thema. Ich habe kürzlich auch gerade wieder in der Jury beim Deutschen Digital Award hatten wir, glaube ich, 4 Cases mit Knossi. Alle für unterschiedliche Marken, weil Knossi ist halt brandsafe ohne Ende. Den kannst du auf jede Bühne schieben. Der macht das wirklich großartig. Und manchmal ist mein Gefühl so ein bisschen, okay, man sucht sich erstmal einen coolen Influencer und man sagt, das passt auf jeden Fall. Und dann überlegt man sich, was man für ein Thema mit dem machen kann. Ich sag mal, die ursprüngliche Denke war ja immer, wir sind sehr nah an den menschlichen Bedürfnissen, an Insights dran, wir kitzeln was raus und dann überlegen wir, wie wir es amplifizieren können. Was ist so deine Erfahrung in den Kampagnen, die ihr macht oder auch in den Influencer-Themen? Wie rum läuft das Spiel?
Also es ist ehrlicherweise ein bisschen unterschiedlich, ne? Wenn man jetzt über eine Marke nachdenkt, die sehr kontinuierlich eine Präsenz auf Kanälen aufbaut zum Beispiel und mit Themen sozusagen wirklich tief in Communities rein möchte, dann ist das für die schon sehr oft wichtig, wirklich auch so Gesichter zu identifizieren und Charaktere zu identifizieren, die im Prinzip auch über längere Partnerschaften dann mit der Marke zusammenarbeiten. Und da würde ich schon sagen, zuerst sozusagen die Influencer-Auswahl und dann im Prinzip ja auch immer mal wieder abwechselnd die Themen. Die Art und Weise, wie Influencer auch an Themen rangehen und das umsetzen, da sind wir auch gerne mal relativ frei. Ja, weil dann ist das natürlich auch authentisch. Also man muss ja das sind Creator, die sind Profis, genau. Die machen das den ganzen Tag. Die wissen schon, wie sie am besten, sage ich mal, sich inszenieren und ihre Dinge rüberbringen. Ne? Und da, das ist auch manchmal so ein Feld, wo man ein bisschen Vertrauen haben muss, ein bisschen loslassen und sagen, so, es ist eben nicht geskriptet, sondern wir geben sozusagen eine Idee rein oder wir entwickeln eine grobe Ausrichtung, ja, aber die Umsetzung darf dann auch in den Händen derer liegen, die es eben Tag ein, Tag aus machen. Und deswegen, das kann dann schon sein, dass die natürlich ihrer Persönlichkeit entsprechend Dinge auch mal ähnlich umsetzen, ne, für verschiedene Marken. Das Risiko geht man dann natürlich ein. Und manchmal ist es ja wirklich auch so, dass eine Marke sagt, wir haben so eine, oder wir entwickeln gemeinsam eine Idee, wir wollen in eine Stoßrichtung sozusagen gehen und dann heißt es, gibt's doch den und den, den haben wir doch schon gesehen und wäre das nicht cool, wenn der oder die das macht, ne? Und von daher, ich würde sagen, in der Regel eher zuerst, also bei so Brandfaces eher zuerst die Gesichter und dann die Themen. Und bei jetzt Kampagnenideen natürlich schon, wenn man jetzt sagt, wir hatten ja zum Beispiel auch erzählt über den Case, den wir mit Knorr gemacht haben. Und da war halt von Anfang an die Idee, die Leute sollen über das Gemüse singen. So, da musst du dann schon Influencer und Creator finden, die das halt auch können und die das auch gerne machen und sich damit wohlfühlen.
Absolut.
Also sag da mal, ist dann Ideen first und Character.
Wir haben ja eben auch gesprochen, einerseits dass es im Prinzip ein Always-on-Content gibt, ne? Irgendwie, der einfach ganz normal auf den Kanälen stattfindet. Dann gibt es Paid-Elemente. Wie tariert ihr aus, auf was ihr Paid setzt und auf was nicht?
Ja, spannende Frage, weil das natürlich sich auch, ist auch ganz dynamisch gerade, ne? Also in der Regel ist das ja so, dass du versuchst mit Paid die Dinge zu unterstützen, wo du das Potenzial siehst, dass sie wirklich auch was erreichen können für dich. Ne? Das heißt, im klassischen Performance-Bereich zum Beispiel ist deswegen auch Content so zentral, weil wir im Prinzip immer wir sprechen da eben nicht über Kampagnen, sondern wir sprechen über Testing-Roadmaps. Mhm. Ja, das heißt, wir versuchen aus den Daten Potenziale zu erkennen und dann im Prinzip zu sagen, in welche Potenziale gehen wir mal rein. Ja, und dann siehst du ziemlich genau, wo funktioniert was, ja, wo erreichst du dein Ziel am besten und da gibst du mehr Budget drauf. Okay. So. Das ist eigentlich die Herangehensweise sozusagen, wenn wir aus Content heraus Performance machen. Und das wird ja auch von den Algorithmen eben im Prinzip eingefordert inzwischen. Ne? Also der Algorithmus findet viel besser die Audiences, als man sie jetzt technisch sozusagen targetieren kann. Wenn man jetzt andersrum sozusagen aus dem organischen Content guckt und dann sich überlegt, worauf gibt man Push, dann würde man natürlich so ähnlich vorgehen und sagen, wo sehe ich denn, dass in gewisser Weise eine Resonanz stattfindet auf mein Asset. Und dann macht es natürlich Sinn, das entsprechend auch zu boosten.
Sag mal bei den Testing-Roadmaps, ne? Das finde ich total spannend, dass du auch sagst, wir denken das gar nicht in Kampagne, also schon das Wording ist ja falsch, ne? Sondern eigentlich geht es um Testing-Roadmaps mit Content und dann eben eine dezidierte Entscheidung, wo ich nochmal einen Media-Push gebe.
Ja.
Ist es denn so, dass ihr trotzdem alles vorher einmal durchproduziert, was ihr glaubt, was ihr braucht? Weil es geht ja auch immer ein bisschen um Kosten, ne? Weil wenn du sagst, lass mal erstmal ein paar machen und dann gucken wir mal, was läuft und dann rufen wir Knossi nochmal an und sagen, jetzt wissen wir, wie es läuft, können wir nochmal, dann geht das natürlich sofort irgendwie ins absolute Horrende.
Ja, jetzt vermischen wir zwei Sachen aber ein bisschen.
Ja, ja, okay.
Aber weil natürlich, genau, also da ist die Influencer-Arbeit natürlich ein bisschen eine andere, dem kannst du jetzt ja nicht sagen. Und jetzt mach das nochmal mit einem blauen T-Shirt an, anstatt einem roten oder so. Das ist nicht so realistisch natürlich. Sondern das mit den Testing-Roadmaps, das habe ich jetzt wirklich stärker bezogen, auch wenn du jetzt mit einer klaren Sales-Performance-Perspektive da reingehst, ne, und eine klare Zielsetzung hast oder klare Conversions erzielen möchtest, dann würden wir immer davon sprechen, dass wir eben sagen, wir machen eine Analyse. Wir versuchen zu verstehen, wie das Asset aussehen muss, damit das gelingt. Und dann machen wir aber eben nicht eine Marktforschung und probieren das und produzieren dann eins, sondern wir machen halt fünf und stellen die live und gucken, was funktioniert am besten und arbeiten von da aus wieder weiter. Und das ist tatsächlich das ist immer ein iterativer Prozess. Ja, also das ist nie, wir machen eine Kampagne und dann ist Schluss, sondern so gesehen ist diese Sales-Performance-Geschichte ist immer iterativ und etwas, was wir sehr kontinuierlich machen. Weil du im Prinzip kontinuierlich Assets produzierst, sie live stellst, testest, daraus lernst und dann entweder neue machst, die diese Learnings mit einbeziehen oder sogar die bestehenden veränderst. Ne? Und das kann manchmal schon der Hook sein, wo du sagst, okay, jetzt haben wir hier die ersten 2 Sekunden sind anders und trotzdem funktioniert das Asset mit einem wahnsinnig großen Unterschied. Wir sehen da Ausschläge von 60-70% Performance-Unterschieden, nur wegen dieser ersten Einstiegssequenz sozusagen. Und das sind so Sachen, wo ich auch immer eben oft höre, ne, um da nochmal hinzukommen in so einem klassischen Media-Setup, ja, wir machen dann auch AB-Testings. Das muss ja die Grundlage sein, ne? Also die Grundlage, wenn wir über Performance und KPI-getriebene Aktivitäten sprechen, muss sein, dass wir viele verschiedene Dinge testen und auf der Basis der Resonanz bewerten, wie geht's weiter.
Ja, nur das ergibt ja dann auch einen effektiven Budgeteinsatz an der Stelle, ne?
Genau. Und sag mal, und deswegen kann man da aber auch nicht im Vorfeld sagen, so, also das macht einfach keinen Sinn, dem einen zu sagen, mach mal Creatives und dem anderen zu sagen, platziere mal das Budget in den nächsten 3 Monaten, weil das ja gar nicht dann miteinander korreliert, ne?
Ja, und dann kommt ja noch KI als großer Gamechanger hinzu, ne? Also sei es jetzt die Rede von Zuckerberg oder das Interview, ne, wo er sagt, künftig sollen wir einfach die Marketingverantwortlichen das Budget geben und durch AI-Automatisierung können wir die besten Empfehlungen treffen, wo das Budget wirklich effektiv eingesetzt wird. Du hast, glaube ich, auch in deiner OMR-Masterclass, ne, wurde so ein TikTok-Tool vorgestellt. Und letztlich führt das dann ja auch zu der Frage, du hast es ja eben auch indirekt gesagt, indem du sagst, eigentlich macht es keinen Sinn, dass hier der eine ist, der die Creatives baut und da der andere, der einen Mediaplan für 3 Monate macht. Also wir sprechen ja immer über die Zukunft der Agenturen. Was heißt denn das im Umkehrschluss für die Mediaagenturen?
Ja, genau. Also dieser Split ist für mich tatsächlich ziemlich outdated. Und das ist ja nicht nur eine Ankündigung von Mark Zuckerberg, sondern eben, das ist ein Produkt, was wir jetzt auf TikTok live sehen. Ne? Also du kannst nur noch sagen, ich platziere Budget X und das Tool definiert dann, was wir vorhin besprochen haben, ne, da guckst du nicht mehr selber, was funktioniert gut und wo shifte ich wie viel Budget drauf, sondern das übernimmt der Algorithmus für dich. Und deswegen, also alles, was wir heute besprechen, das kann schon in 2 Monaten sich anhören wie Geschichten von früher, ja, weil da ist eine wahnsinnige Dynamik gerade drin, ne, und das wird sich in meiner Erwartung sehr schnell in diese Richtung weiterentwickeln. Und eben insbesondere im Bereich Media, muss ich sagen, ist es natürlich auf der einen Seite alles extrem kleinteilig geworden, ne? Also das merken wir ja auch und deswegen auch so meine Leidenschaft für dieses ganze Operations-Thema. Also diese kleinteiligen Elemente und diese vielen verschiedenen Skills, die eigentlich an einem Tisch sitzen müssen, um was wirklich Gutes zusammen hinzukriegen, das zu orchestrieren und sozusagen auch zum Arbeiten zu bringen, das ist nicht trivial. Und ich glaube, dass da schon sozusagen viel Expertise auch auf Agenturseite gebraucht wird, nach wie vor und auch zukünftig, im Bereich des eben Orchestrierens, im Bereich des Beratens, des Zusammenknüpfens, um wirklich diese holistische Arbeitsweise, über die wir jetzt ja viel gesprochen haben, auch hinzukriegen. Ja, weil das, also wir sehen auch bei vielen Kunden, dass es natürlich sehr große Bestrebungen gibt, solche Teams aufzubauen, so crossfunktionale Teams, die auch diese verschiedenen Perspektiven abdecken können. Aber das ist schon sehr herausfordernd, gerade an Betracht des Tempos, was wir auch, ne, und der Dynamik, in der wir uns befinden. Und ich denke, dass eben Agenturen eigentlich eher sich zu Knowledge-Centern entwickeln, wo man eben zum einen die Datentiefe, den Blick über viele Accounts, über viele Entwicklung und eben nicht nur die singuläre Markenbetrachtung sozusagen einbringen kann und dann natürlich beraten kann, sowohl im Bereich Media als auch sozusagen entwickeln von Kreativität. Und ich denke, das ist auch ein Feld, was zum Glück hoffentlich nicht so schnell von KI übernommen werden kann, ne? Aber ich denke, dass da Media-Buyer sitzen und Budgets von rechts nach links schieben, das wird nicht mehr lange passieren müssen, ja. Zum Glück für alle, die es tun mussten. Aber das, ja, das ist so meine Perspektive darauf. Ich denke, alles, was an repetitiver Arbeit stattfindet, das wird KI sehr schnell uns abnehmen. Und wenn wir schlau sind, dann machen wir sie uns so zunutze, dass sie uns eben hilft, immer besser zu verstehen und wirklich die Experten im Raum zu sein. Und das ist irgendwie auch das, was wir eben meinen mit, da komme ich wieder hin, diesem Shaping the State of Social, ne, zu sagen, wir verstehen einfach sehr tagesaktuell durch den Blick in verschiedene Märkte, vielleicht sogar ein bisschen bevor es eigentlich eintritt, was hier los ist und wie wir Marken unterstützen können, sozusagen darin erfolgreich zu agieren.
Glaubst du denn, dass es in Zukunft eher so ist, dass sich, ich sag mal, Kreativ-, Content-Agenturen Media-Expertise rüberholen oder Media-Agenturen sich Kreativ-Expertise rüberholen? Oder vielleicht drittens, dass ganz neue Modelle entstehen, die das gar nicht mehr in links oder rechts denken?
Also ich wünsche mir das Letzte ganz klar, und das ist auch das, woran wir arbeiten, dass wir diese Teams zusammenbringen, weil, das habe ich jetzt ja ein paar Mal gesagt, das macht aus meiner Sicht, alles andere macht aus meiner Sicht einfach wirklich gar keinen Sinn. Und ob das sozusagen in den großen und auch global agierenden Accounts, ne, da ist für mich eher die Frage, wie schnell das auch auf Unternehmensseite Durchdringung findet, weil solange eben verschiedene Leute verantwortlich sind für die verschiedenen Themen, werden die auch gerne verschiedene Ansprechpartner haben, ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich was, wo die Agenturen sich schon auch ein Stück, also eher ein Stück aufgefordert sind, jetzt mal voranzugehen und Angebote zu machen, die vielleicht auch die Dynamik in den auf Unternehmensseite stärker mit anstoßen, weil es einfach der sinnvollere Weg ist. Und ich schon denke, dass wir alle merken, dass Effizienz auch ein Thema ist, was wir uns sozusagen als Unternehmer und als Gestalter und Verantwortliche für unsere Mitarbeitenden, wo wir schon gucken müssen, auch wie wir dann die nächsten Jahre einen guten Job machen. Ne?
Absolut. Ja, und auch Teil des Geschäftsmodells sind. Ne? Also wenn man das nicht effizient bearbeiten kann, dann ist die Daseinsberechtigung auch schwierig. Das interessiert mich nochmal, Stichwort Media-Erlösmodell. Ne? Was ist dein Gefühl, wo geht da die Reise hin? Also wenn ihr das jetzt bei euch eben auch als Feld anbietet, wie bepreist ihr das?
Spannende Frage. Auch da ist es im Prinzip wieder ganz unterschiedlich, ne, weil es auf die Zielsetzung ankommt. Im Performance-Bereich ist es so, wie ich schon gesagt habe, da berechnen wir eigentlich gar nicht den Media-Spend. Wir handeln den sogar oft gar nicht für unsere Kunden, sondern wir bepreisen die strategische Leistung, die in der Datenanalyse steckt, aus der wir eine Strategie und eine Content-Strategie ableiten und quasi die Erstellung von dem Performance-Content und dann wiederum die Analyse und den Progress. Ja. Das heißt, das ist gar nicht ein Erlösmodell, was jetzt klassischerweise sozusagen am Ad-Spend-Volumen sich orientiert. Nur insofern, als das natürlich bei mehr Volumen auch mehr Content benötigt wird. Also dass wir dann sagen, okay, wenn wir jetzt sehen, dass wir unsere Ziele erreichen und signifikant wachsen, dann brauchen wir natürlich auch signifikant komplexere Testing-Roadmaps und mehr Content. Und das wächst dann sozusagen mit. Ja. Das ist das, was so im Performance-Bereich dann eben oft sich am Ad-Spend orientiert. Bei Influencern ist das wieder anders, weil man da oft auch an KPIs gemessen sozusagen seine Preise bespricht, ne, dass man sagt, wir erwarten, dass wir da mit dem mit der Aktivierung bestimmte Ziele erreichen, und da muss dann eben auch ein Push drauf, solche Dinge. da wird mit Media sozusagen anders gehaushaltet, sage ich mal. Also das ist, lässt sich auch nicht so ganz einfach beantworten. Das sind sehr unterschiedliche Modelle, aber immer, also es gibt immer eine Wechselwirkung sozusagen zwischen Creative und Media. Mhm. Ja, und auch da betrachten wir das nicht isoliert.
Aber finde ich spannend, dass du sagst, es hängt eigentlich an der Höhe des Media-Budgets, dass wir uns dann einfach pauschal mehr Honorar darüber holen, sondern letztlich ja über den Impact, den es wieder auf die Content-Seite hat und relativ transparent ja auch über die strategische Arbeit, die vorne stattfindet, ne? Die ja eigentlich.
Genau, das ist zumindest,
wie gesagt, so
ein Ansatz in dem.
Ja,
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 genau.
Absolut.
Ja.
Sag mal, vielleicht so mit Blick auf das Ende dieser gemeinsamen Podcast-Folge. Mhm. Ne? Du hast ja eben auch über unsere unternehmerische Aufgabe und das weiter Vorangehen, Entwickeln, Vorausdenken gesprochen. Jetzt ist es ja so, deine Reise hat bei Advertase angefangen, dann sozusagen durch den Kauf von Advertase, durch Intermate. Und jetzt habt ihr euch gerade noch ganz frisch, ich glaube im April kam die Nachricht, habt ihr euch der Semi Alliance angeschlossen. Mhm. Magst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Also was war da der Hintergrund? Wer ist die Semi Alliance? Mhm. Und was versprecht ihr euch davon?
Mhm. Ja, mache ich total gerne. Und auch gerade sozusagen ganz mit einem ganz hohen Maß an Excitement. Wir hatten gerade vergangene Woche die Gelegenheit, eben einige Kollegen auch kennenzulernen und gemeinsam so über die vor uns liegende Road zu sprechen. Und das ist eine großartige Entwicklung. Und ja, wir sind alle total on fire sozusagen für das, was da kommt. Mhm. Und tatsächlich ist die Geschichte, denke ich, auch wieder ein bisschen ähnlich, wie wir es vorhin besprochen haben, dass Intermate jetzt seit 10 Jahren am Markt mit einer massiven Kompetenz sozusagen für den deutschen Markt durch diese Tech, die wir aber natürlich, ne, die wahnsinnig viele Daten bearbeitet, schon auch sehr stark eben fokussiert in diesem Bereich rein agierend, dass wir eben jetzt auch durch das Einbeziehen sozusagen dieser Performance-Perspektive wirklich sagen können, und das haben wir auch auf der OMR ja in diesem Shop wirklich auch dargestellt, so, ne, hier kriegst du alles, was du für Social brauchst. Und dann muss man eigentlich ergänzen, liebe in Deutschland agierende Marke. Ja. Und dann haben wir eben jetzt schon gemerkt, dass viele Brands uns darauf ansprechen und sagen, Mensch, wir finden es super, was ihr macht, aber wir bräuchten das eigentlich für unsere globalen Accounts. So. Und wir dann halt merken, ja, das ist mega cool und total herausfordernd. Und da haben wir auch bestimmt, bringen wir vieles mit, um das zu tun. Aber wir haben natürlich bisher nicht, wie das jetzt klassische Netzwerke sozusagen anbieten können, noch die Experten, die uns sozusagen das gleiche Maß an Knowledge und Beratungsqualität bis hin in die Umsetzung und ne, Ausdifferenzierung in die verschiedenen Märkte rein machen. Und an der Stelle ist eben wieder so ein Wachstumslevel erreicht, wo auch Intermate eben die Frage gestellt hat, so wenn wir diesen nächsten Schritt gehen wollen, wenn wir auch hier unsere Kunden weiter mit begleiten wollen, dann müssen wir da auch einen Schritt in die Veränderung gehen. Und deswegen eben jetzt diese Partnerschaft mit der Summy Alliance. Summy auch vor 14 Jahren in Spanien gegründet von einem Gründertrio, was ich ganz cool fand, auch 2 Frauen und ein Mann, also eine sehr wirklich auch tolle Persönlichkeiten, die im Prinzip, und das war wirklich auch lustig, das so zu hören und super spannend, den gleichen Weg wie Jörn und Philipp und die Founder von Intermate das im deutschen Markt gemacht haben, in Spanien beziehungsweise so der Iberischen Halbinsel gegangen sind und was sehr Ähnliches aufgebaut haben. Das heißt, die haben auch eine massive Tech, die machen auch unglaublich viel mit Influencern. Sie sind aber schon gewachsen, stark nach Südamerika, stark in die USA und haben im Prinzip eine ähnliche Idee. Und gemeinsam ist eben das Ziel zu sagen, so hey, wir wollen einen Zusammenschluss wirklich unabhängiger Social Media First Agenturen sein, die es Marken eben ermöglicht, auch global, aber aus Social heraus gedacht und wirklich auch mit der Social DNA sozusagen zu agieren und zu wachsen. Und das können wir eben gemeinsam jetzt anbieten und wichtige globale Märkte sozusagen gemeinsam abdecken. Und ja, da freuen wir uns total drauf. Und es wird, glaube ich, ein tolles Angebot sein und für uns natürlich auch eine Riesenchance, voneinander zu lernen und das auch wieder abzugleichen, ne? Also super spannende Sessions von den Data Analysts aus Iberia mit unseren Teams zusammen zu gucken, so hey, worauf guckt ihr, worauf gucken wir, was wissen wir davon, wie verändert sich das, wie sind auch Unterschiede in den Märkten, also genau, super spannend und ich glaube eine Riesenchance, insbesondere eben für die Marken, die wirklich Social First denken und agieren wollen, weil wir da jetzt dann an die 1000 Mitarbeitenden zum Jahresende wirklich in vielen, vielen sehr relevanten Märkten an den Start bringen, die eben genau diese DNA haben, ne, und die dafür brennen und die Creator-Centered sozusagen da in Social agieren.
Ja, das Excitement, von dem du eben gesprochen hast, zu Beginn der Antwort, das spürt man total bei dir. Insofern wünsche ich euch daran ganz viel Freude, ganz viel gemeinsames Lernen und zusammenwachsen und bin gespannt auf den Weg, den ihr da geht. Ann-Sophie, tausend Dank.
Vielen Dank.
Viele wertvolle Insights, wie ich finde. Und wie schön, dass wir das Thema auch mal wirklich intensiv beleuchten konnten. Es hat mich gefreut.
Ja, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, oh, jetzt müsste man eigentlich richtig einsteigen. Von daher, vielleicht gibt es zu dem ein oder anderen Thema nochmal die Gelegenheit, das irgendwann zu vertiefen. Ne? Aus meiner Sicht haben wir auch vieles dann doch nur so ein bisschen angepiekst, aber vielleicht macht es ja auch Lust, daran nochmal irgendwann anzuknüpfen.
Absolut. Tausend Dank.
Super. Also,